People don't care how much you know until they know how much you care. Das, meine Lieben, ist ein Zitat von Theodore Roosevelt und wird ziemlich häufig im Business- und Führungskontext zitiert. Und damit erstmal herzlich willkommen bei Ungefiltert, der authentische Sales-Podcast, wie immer mit dem lieben Björn.
Oh.
Und meiner Wenigkeit und mit unserem Stargast heute, mit dem Christopher Funk.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr schön, dass du angenommen hast, Christopher. Du hast 25 Jahre Erfahrung im HR, im Recruitment, im Sales. Du hast, ich glaube, über 5 Unternehmen mittlerweile mit großgezogen. Du hast 800 Podcast-Folgen aufgenommen. Da kommen Björn und ich vielleicht eines Tages auch mal hin. Und du bist super erfolgreich auf YouTube und LinkedIn unterwegs mit fast 20.000 Followern, wenn ich die Zahlen noch richtig im Kopf habe. Christopher, neben all diesen Zahlen, die ich jetzt genannt habe, willst du vielleicht mal die Zuhörenden abholen, die dich noch nicht kennen, wer du bist, was du machst und wieso eigentlich Sales?
Gerne. Also ich bin wie viele Menschen im Sales gelandet, ohne es wirklich zu wollen. Also ich war mal bei einem Startup hier in Frankfurt, das wir von 6 auf 600 Leute hochskaliert haben in 3 Jahren. Und dann kam so der New Economy Blasenplatz-Moment, wo dann auch viele Führungskräfte von Bord gegangen sind. Ich war damals im Marketing, habe mich um die Webseite gekümmert und irgendwann kam dann mein Chef und meinte, ey, komm hier in den Vertrieb, kannst du ja auch noch mitmachen. Wie schwer kann das schon sein? Und da sind wir auch schon bald beim Thema, glaube ich. Ja, ich bin dann quasi Führungskraft von 40 Accounts und Key-Account-Managern geworden mit 20 Millionen Umsatzverantwortung, ohne jemals wirklich im Vertrieb gewesen zu sein. Musste dann halt so ganz, ganz schnell dazulernen, auch in der Zeit, wo es richtig kacke war, also wo die Umsätze nicht mehr so reinkamen, mit einer Mannschaft, die eigentlich gewohnt waren, dass die Kunden anrufen und Aufträge platzieren und dann haben die Telefone aber nicht mehr geklingelt, also schönes Turnaround-Business. Wir sind dann damals auch eine Tochter von Adecco gewesen. Adecco, extrem vertriebsgetriebene Company. Die sind dann natürlich auch nur kurz mal vorbeigekommen und haben mir erstmal erklärt, wie die Welt funktioniert aus deren Sicht. Das habe ich dann 4 Jahre gemacht. Das war echt ein Höllenritt. Dann ist der Laden verkauft worden an Monster, also ein amerikanisches Unternehmen. Ich bin dann begleitet aus dem Büro geführt worden. Durfte auch mein Büro nicht mehr betreten, meinen Rechner stehen lassen und so weiter. Das war auch echt sehr, sehr spannend. Und in der Zeit ist mir vor allen Dingen aufgefallen, wie schwer es ist, gute Verkäufer zu finden und dass eigentlich die Headhunter keine Ahnung hatten, wie das funktioniert. Und dann habe ich quasi, nachdem ich dann raus war, eine Personalberatung gegründet für das Thema Vertrieb, ausschließlich auf das Thema Vertrieb, die Firma Xenagos. Und die haben wir dann innerhalb von 15 Jahren so 50 Mitarbeiter hochgeblasen, haben das in Österreich noch eine Niederlassung gehabt, haben über 1000 Sales-Positionen besetzt. Und in der Zeit habe ich dann auch mit dem Podcast angefangen, weil du ja immer, wenn du eine Vertriebsposition besetzt und du machst es wirklich ernsthaft, musst du ja eigentlich immer hergehen und sagen, hey, erklär mir mal, wie dein Vertrieb funktioniert. Das heißt, ich habe in 1000 Vertriebsorganisationen mir erklären lassen, wie deren Vertrieb funktioniert. Und ich fand das so, so, so spannend, was du da alles lernen kannst, was gut ist, was nicht gut ist. Und das habe ich dann immer abends meiner Frau erzählt, wenn ich nach Hause gekommen bin. Und die hat dann immer gesagt, hey, kannst du das mal irgendjemand anders erzählen? Ich bin da nicht der richtige Adressat. Deswegen habe ich dann den Vertriebsfunk-Podcast quasi ins Leben gerufen, wo ich dann die Geschichten eigentlich teilen konnte. Und wir sind jetzt tatsächlich bald im September, kommen wir zur Folge 1000 bei dem Vertriebsfunk-Podcast, wo ich halt die Geschichten erzähle, natürlich auch spannende Gäste habe. Und im Zuge dessen bin ich eigentlich immer mehr dazu gekommen, Unternehmen dabei zu unterstützen, nicht nur wen sie einstellen sollen, sondern wie der Vertrieb eigentlich aufgestellt sein soll. Also es ist ganz oft, dass die Kunden gesagt haben, ja, wir brauchen einen Key-Account-Manager, aber so genau wissen sie was gar nicht. Es könnte vielleicht auch ein Innendienstmitarbeiter sein. Können wir da nicht immer drüber sprechen? Das heißt, ich bin immer mehr dazu gekommen, Beratungsprojekte zu machen als Besetzungsprojekte. Und irgendwann haben wir dann gesagt, okay, gut, dann macht mein Kompagnon die Besetzungsprojekte weiter und ich mache mit meiner Company weiter. Und das ist eigentlich da, wo wir jetzt heute stehen. Also ich bin jetzt dabei, Unternehmen dabei zu unterstützen, wie ihren Vertrieb Stück für Stück aufs nächste Level bringen. Next Level Sales ist das Motto. Das war die kurze Geschichte.
Sehr kurz, aber sehr spannend und Superstar. Ich hatte doch recht. Finde ich cool, dass du, ja, was du so gemacht hast. Und es ist mir sehr sympathisch, dass du nicht geplant hast, in Sales zu gehen. Also nicht, dass die Leute mir grundsätzlich unsympathisch sind, die es geplant haben. Aber man trifft dann doch mittlerweile mehr Leute, die sagen, ach, eigentlich wollte ich das gar nicht und jetzt bin ich hier und ich bin geblieben, als die ganzen, ach, ich wollte doch schon immer machen. Von daher, und wir alle kommen da irgendwo her, deswegen finde ich das ganz sympathisch. Christopher, heute soll es um das Thema die schlimmsten Führungsfehler im Vertrieb gehen. Da hast du sicherlich durch all deine Gespräche schon einige gehört und gesehen. Aber warum ist das so ein Thema, was dich jetzt aktuell umtreibt, wo du sagst, darüber müssen wir heute reden?
Weil, sag mal, immer wenn du dich mit Vertrieb auseinandersetzt, musst du eigentlich immer oben anfangen. Wir fangen immer unten an und sagen, wir müssen die Schlagzeile erhöhen, wir brauchen einen besseren Pitch oder wie eine andere Google-Kampagne, aber eigentlich musst du ja immer oben anfangen und mal gucken, okay, wie sieht das denn von der Führung her aus? Ne, ohne Führung funktionieren Organisationen, also die meisten Organisationen, nicht so richtig gut. Und wir haben im Vertrieb halt ein Phänomen, das wir eigentlich in keiner anderen Abteilung im Unternehmen haben, dass dort nämlich oft die Leute zu Führungskräften werden, die am wenigsten dafür geeignet sind.
Du siehst uns alle nicken.
Also es ist ganz oft so, das ist ja mittlerweile schon fast ein Klischee, aber es ist halt immer noch sehr oft wahr, dass die besten Verkäufer quasi den Anspruch erheben, Vertriebsleiter zu werden. Und man muss, wenn man dann mal tiefer reinguckt, fällt uns auf, und das ist, glaube ich, schon einer der größten Führungsfehler im Vertrieb. Führung im Vertrieb, also Vertriebsleiter sein und verkaufen, haben relativ wenig miteinander zu tun. Also viel weniger, als man eigentlich denkt. Ja, und deswegen sind die meisten Leute, die quasi dort reinkommen, weil sie denken, sie müssten das gerne machen, meistens sehr ungeeignet dafür. Und das führt zu unfassbar vielen schlechten Folgen im Vertrieb. Ja, du hast plötzlich, dein Chef macht Wettbewerb mit dir selber. Wer ist der beste Verkäufer zum Beispiel? Ja, und tausend andere Geschichten, die sich darauf ableiten. Aber da würde ich auch gerne mal eure Meinung zu hören, weil das hast du eigentlich fast nirgendwo. Du sagst, machst eigentlich nie so der am Band am meisten Pakete packt, der wird dann Produktionsleiter. Nee, auf die Idee würdest du niemals kommen.
Irgendwo. Ja, ja. Also ich kann das nur unterstützen, auch aus eigener Erfahrung, voll. Ich sehe aber auch die andere Seite, die des Unternehmens natürlich, die sagt, okay, hey, wir haben aber auch natürlich eine Position, die besetzt werden muss. Wenn ich sie intern besetzen kann, ist es natürlich einfacher, auch als das extern zu tun, wie immer. Muss man ja auch mal ehrlicherweise sagen, zumindest vielleicht vermeintlich einfacher, das ist halt der Punkt. Ob es erfolgreicher ist, lasse ich dahingestellt. Was ich auch sehe in den letzten Jahren, gerade speziell bei uns in unserer Software-Bubble, ist einfach, dass ganz viele Leute sehr schnell hochrutschen, weil du einfach sehr schnell Positionen nachbesetzen musst. Ne? Also du bist jetzt ein Jahr SDA, dann bist du ein Jahr Account Executive, dann wirst du irgendwie Teamlead Account Executive, vielleicht warst du vorher zwischen nur noch ein Jahr SDA Teamlead, irgendwie so. Und dann kommst du irgendwann halt auch sehr früh, sehr schnell auf so ein Level, wo du denkst, okay, und wie geht's denn eigentlich weiter? Also stell mal vor, du fängst mit Mitte 20 an in der Geschichte und bist mit 30 eigentlich schon Teamlead. Das heißt also, ist ja vorgezeichnet, okay, der nächste Step muss ja schon eine Head-of-Position sein, so ungefähr, damit du mal so den nächsten, nur aus karrieretechnischer Sicht, eigentlich schon den nächsten Sprung machen könntest. Und ich finde, und da bin ich voll bei dir, der beste Verkäufer ist niemals der beste Head-of oder der beste Teamlead.
Kann es sein,
aber kann es ist genau richtig.
Halt relativ selten.
Ne? Ich glaube, das wird funktioniert dann, wenn ich als Unternehmen den Mitarbeiter nicht alleine lasse, sondern ihn in seiner Entwicklung weiter unterstütze. Das wäre so mein Bottleneck, womit du es drehen kannst, wo du sagen kannst, okay, also damit kriegst du natürlich, wenn Menschen die Grundvoraussetzungen mitbringen, wenn sie empathisch sind, wenn sie zuhören können, also weißt du, so diese Soft Skills, die du brauchst, vielleicht dann andere Sachen kannst du ja lernen und macht ja auch Sinn, weil niemand wird als Führungskraft geboren. Es sei denn du, keine
Wenige.
Ahnung. Ja, genau, wenige. Ja. Ich habe letzte Woche ein Interview gemacht mit dem Till Brendel von Empal, der VP, der lange auch bei der Bundeswehr war, Führung gemacht hat da. Der hat ein ganz anderes Führungsverständnis als, ich würde wagen zu behaupten, 95% der Menschen im Sales in der Führung.
Aber ich glaube, dass wir hier auch schon zum Beispiel einen Führungsfehler haben. Wie gesagt, wenn du den Leuten so einen Fahrstuhl vorlebst und sagst, du musst das werden, danach musst du das werden und dann musst du das werden, dann hast du eigentlich schon was falsch gemacht, weil du hast ja viele begnadete Verkäufer, die einfach als Führungskraft eigentlich gar nicht im richtigen Job sind. Ja, also nicht jeder Fußballspieler ist ein guter Trainer. Das ist eigentlich eher die Ausnahme. Wenn du jetzt zu jedem Top-Fußballspieler sagst, hey, du musst mal Trainer werden, dann machst du grundsätzlich was falsch. Und außerdem musst du den Leuten auch nochmal erklären, was bedeutet es eigentlich, Trainer zu sein? Weil wenn du Trainer bist, stehst du nicht mehr auf dem Platz. Dann stehst du am Rand vom Platz, du darfst auch keine Tore mehr schießen. So, und wenn du das einem guten Spieler mal erklärst, dann sagt er oft so, ich will kein Trainer sein. Ich will auf dem Platz sein, ich will Tore schießen. So, und wir haben das eigentlich immer so gemacht, wenn wir solche Strukturen aufbauen, dann bieten wir den Leuten eigentlich immer mindestens zwei Optionen an. Die eine Option ist halt, in den Lead reinzugehen und da mal reinzuschnuppern. Und die andere Option ist halt, eine Fachkarriere zu machen, also größere Kunden zu kriegen, größere Quoten zu kriegen und so weiter und so weiter. Und wenn die Leute dann, das merken wir ganz oft, wenn die dann in die Führung reinschnuppern, zum Beispiel eine Führungsaufgabe ist dann zum Beispiel, du musst dann weiter als Verkäufer arbeiten, du musst dir aber deinen ersten Mitarbeiter selber rekrutieren und onboarden. Ja? Du kriegst natürlich Unterstützung von HR, aber du musst den ersten Mitarbeiter selber rekrutieren und onboarden. Und in dem Prozess sagen schon ganz viele Leute, da habe ich keinen Bock drauf. Hm. Also viele Leute sagen, boah, ist das Tollste, was ich jemals gemacht habe, super spannend, ja. Aber ganz viele Leute sagen, boah, ist das anstrengend, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Ne? Weil da bist du plötzlich auf einer ganz anderen Skill-Level-Ebene. Ne? Und da trennt sich dann oft die Spreu vom Weizen. Die Leute, die sagen, ich will das, die kriegen dann halt, die müssen halt auch als Führungskraft ausgebildet werden. Die wenigsten Organisationen machen das halt, wir kriegen immer eine Fachausbildung, aber wir kriegen halt sehr wenig Führungsausbildung.
Also ich gehe auf jeden Fall auch mit. Ich glaube, es gibt keine Stelle, die so viel besetzt ist wie die der Führungskraft. Ich hatte tatsächlich erst diese Woche bei der Caroline, Grüße gehen raus, sie hatte mich auch einen Post dazu gemacht und ich hatte dann das auch als Kommentar abgegeben. Ich habe gestern mit dem Marvin von Dierfront gesprochen, auch hier liebe Grüße. Und er hatte was gesagt. Er hat gesagt, was er sieht, ist, dass tatsächlich ganz viele Manager da draußen, die managen, die können Sachen managen, aber sie können halt nicht führen in Form von Lead, ne? Und jetzt bist du aber ein Teamlead und bringst halt Managen in Form von, ich manage Zahlen und auf einmal manage ich aber auch Menschen, aber die müsste ich eigentlich führen und bringst das völlig durcheinander. Weil es gibt dann auch viele, die es nicht lernen. Da fehlt, glaube ich, ganz viel Enablement in Richtung Führung, was du gerade gesagt hast mit Schulungen. Dann eben, denke ich, auch mit Björn absolut zu schnell hochkatapultiert in Form von Promotions. Und deswegen kommt das, glaube ich, so. Was mich mal interessieren würde, Christopher, es gibt ja jetzt aber auch ganz viele, sagen wir mal wenigstens einige, die wollen das, die sagen, ich bin auch gut, sind es aber objektiv gesehen einfach überhaupt nicht und bleiben aber trotzdem in dieser Position. Und dann werden sie gegebenenfalls durch so ein Unternehmen auch weitergezogen. Wie siehst du das? Also gibt es da viele Leute, die das auch gar nicht einsehen irgendwann? Und wo ist da auch die Verantwortung vom Unternehmen? Oder ich weiß nicht, also reflektiert sollten wir alle sein, aber es gibt Leute, die sind es ja nicht. Wie siehst du das?
Wir wissen ja, dass Narzissten meistens möglicherweise gute Verkäufer sein können und auch häufiger in Führungspositionen kommen, weil die einfach von sich so überzeugt sind, dass sie halt keine Zweifel zulassen. Ne? Man sagt ja, die Narzissten werden dann die Führungskräfte und die Überlegten, die müssen dann an die berichten. Die Leute, die halt mehr Selbstzweifel haben und so weiter. Das ist ja ein grundsätzliches Problem, das wir eigentlich immer haben. Ne? Dass die Leute, die dann immer nach vorne sagen, hier, ich, nimm mich, das sind möglicherweise gar nicht die, die man nehmen sollte. Aber so funktioniert halt oft die Beförderungswelt im Unternehmen. Und wie gesagt, das ist ein grundsätzliches Führungsthema, was sich eigentlich von oben vom Unternehmer runterzieht in jeder Abteilung, wo du sagst, okay, wen will ich denn da überhaupt haben und was wollen wir da überhaupt an Skills und an Mindset in der Führung haben. Und im Vertrieb hast du halt noch tausend andere Probleme, die mit reinkommen. Zum Beispiel, dass du ja, da würde ich mich Björns Meinung auch mal interessieren oder seine Erfahrung, dass du ganz oft halt Teilzeitvertriebsleiter hast. Ja, das heißt, der wird zum Vertriebsleiter gemacht, sagst so, okay, du bist jetzt Vertriebsleiter, du führst jetzt hier eine Mannschaft von 10 Leuten, ja, und die Key-Accounts machst du noch mit.
Ja.
Ja. So, und das hat erstmal von der Kapazität, ja, also wenn du 10 Leute führst, hast du eigentlich keine Zeit mehr, dich um die Kunden zu kümmern. Eigentlich geht das nicht.
Und eigentlich auch nicht.
Wirklich, wenn du es wirklich, na gut, es gibt ja immer wieder Leute, die erzählen, naja, bei uns funktioniert das irgendwie und so weiter. Und eigentlich wollen die auch gar nicht mit mir reden, meine Leute, die sind ja eh nur draußen unterwegs. Na, und dann müssen wir reden, okay, was bedeutet eigentlich Führung im Vertrieb? Na, das ist ja oft auch ein Missverständnis. Ne? Manche sagen, wieso, wir haben noch ein Provisionssystem. Ich brauche doch keine Führungskraft. Die Leute wissen doch, was sie tun sollen. Ja? Und in diesem Konfliktfeld befinden wir uns im Vertrieb. Und wie gesagt, das ist gelebter Alltag. Ich höre das jeden Tag.
Ja. Also gerade in Startups natürlich muss man ganz klar sagen, ne? Also da ist es halt auch noch, du fängst ja am Anfang, also es ist bei mir ja auch, erste Seller und dann fängst du einfach an und dann fängst du an, das Team aufzubauen und du machst natürlich zwangsweise immer noch Kunden mit. Ich habe mich, unser Team ist halt noch klein, bewusst dafür entschieden, ab und an auch noch Deals zu machen, weil ich bin ein großer Freund von, ich will schon den Kontakt zur Basis halten, aber ich entscheide selber, wie viel ich mache. Ich bin voll bei dir. Ich glaube, bis zu einer bestimmten Größe ist es möglich. Ich würde sie sogar noch kleiner als 10 machen. Ich würde sagen, ab 5 ist es eigentlich nicht mehr möglich, Twitter-Positionen zu machen, nur so aus dem eigenen Gefühl heraus auch, weil ich glaube, ab da wirst du dann einfach dem, was du eigentlich tun sollst, nicht mehr gerecht, weil, also vielleicht mal so mein Verständnis als Head-Off ist, dass meine Aufgabe dafür ist, für meine Mitarbeiter die bestmöglichen Voraussetzungen schaffen, dass sie erfolgreich sind, sie zu unterstützen, neben ihnen zu stehen, vor ihnen zu stehen, hinter ihnen zu stehen, sie zu begleiten, sie besser zu machen. Das, so sehe ich meine Aufgabe als Führung. So, alles andere. Ich bin nicht dafür da, sie zu motivieren. Das muss jeder für sich selber tun. Aber, ne, ich bin auch nicht für ihr Glück verantwortlich, was sie bei uns auf der Arbeit hoffentlich haben. Ich kann nur Teil ihres Glücks sein. Aber ich finde ganz wichtig, einfach ein Stück weit dafür zu sorgen, dass sie bestmögliche Chancen haben, Ziele zu erreichen, dass sie sich weiterbilden können, dass sie all diese ganzen Dinge. Das ist eigentlich das, was ich sehe. Und das schaffst du bis 5 Leute gerade eben noch, wenn du selber auch was hast. Was ich ganz fatal finde, ist, wenn du Vertriebsleiter oder Führungskräfte hast, die noch aktiv mitverkaufen, gib ihnen wenigstens kein Ziel, sondern lass sie on top einfach mitlaufen. Also wenn es schon nicht anders geht, dann nehmen sie aus der Zielerreichung mit raus und lass es einfach als, keine Ahnung, pack's mit ins Gesamtteamziel, mach ein schönes Quartalsteamziel, wenn der Head-Off mal irgendwas abschließt und du dadurch dein Quartalsziel erreicht und das ganze Team was davon hat, ist es sogar noch positiv. So machen wir es zumindest auch. Also alles, was ich mache, fließt insgesamt mit rein. Ich habe aber kein eigenes. Und ich finde, das ist ein Modell, was es auch sehr entspannt macht und wo du auch nie in, was du am Anfang sagtest, dieses, du machst auf einmal Wettbewerb mit dir selber. Wie behämmert ist denn das? Also tatsächlich mal zu überlegen, ich mache auf jeden Fall mehr Umsatz als mein Seller, weil was das für Quatsch, ne? Wenn mein Seller Umsatz macht oder mein, dann bin ich ja glücklich, weil dann funktionieren wir als Team und alles ist gut so. Aber daran siehst du halt auch, finde ich, das ist für mich so ein Führungsfehler, wenn da kein sauberer Plan dahinter ist, wenn da keine Idee dahinter ist, wie wollen wir das denn eigentlich machen? Wie wollen wir Ziele erreichen, gemeinsam, all diese ganzen Dinge, das gehört halt für mich dazu. Deshalb, ich bin voll bei dir. Kleines Team, ja, ab einer bestimmten Größe raus und niemals von Anfang an, niemals mit eigenem Ziel eine Führungskraft mit rein, was den Umsatz angeht. Sind so meine Gedanken dafür.
Bei Startups gebe ich dir recht, da kann man es nochmal ein bisschen anders bauen über eine gewisse Phase, weil ich ja meistens ja dann auch erstmal selber, also als Gründer oder als jemand aus dem Gründungsteam, muss ich ja erstmal selber verstehen, wie Verkaufen funktioniert. Sonst, ne, das ist ja das ganz oft, dass dann irgendwie, die stellen dann den Verkäufer ein, der dir dann erklärt, was alles nicht funktioniert und du kriegst es selber gar nicht mit, ne? Das ist, aber sobald du halt eine gewisse Organisationsgröße hast, muss man sich halt da wirklich drüber Gedanken machen, wie man das Ganze baut. Und du hast ja die Punkte auch schon angeschnitten, ne? Also eine Führungskraft, deren Aufgabe ist ja, die anderen erfolgreich zu machen. Ne? Und das, auch das zum Beispiel als Verkäufer leben wir ja davon vom Abschluss. Das ist ja geil. Yeah, ja. So, und jetzt hast du einen Top-Verkäufer und sagst, hey, du darfst keine Abschlüsse mehr machen. Das muss man auch mal verkraften können. Also zu sagen, hey, ich nehme mich jetzt zurück. Ich schieße jetzt nicht mehr die Tore, sondern ich sorge dafür, dass mein Team die Tore schießt. Das gibt viele Leute, die das können, aber das muss dir halt klar sein, wenn du in diese Rolle reingehst, ne? Und wenn wir uns mal, also ich finde die Fußballallegorie, die passt hier eigentlich ganz gut. Du hast sehr, sehr viele gute Trainer, die niemals Top-Spieler waren. Du hast relativ wenig Top-Trainer, die damals auch Top-Spieler waren. Relativ wenig. Die meisten waren gute Spieler, aber die waren eigentlich mittelmäßig. Und das ist im Vertrieb eigentlich genauso, weil du halt als Vertriebsleiter ein anderes Skillset brauchst als Verkäufer. Und du musst auch ein anderes Mindset eigentlich haben. Das hast du ja gerade gut gesagt, Björn, ne? Ich muss ja jetzt für meine Leute da sein. Ich muss sorgen, dass meine Leute erfolgreich sind. Als Verkäufer muss ich eigentlich dafür sorgen, dass ich mich abschirme, dass ich mich auf meine Themen konzentriere, dass ich eigentlich alles ausblende, was um mich rum ist und mich nur auf das konzentriere, was mich zum Erfolg führt. Das sind ja genau die Sachen, die du als Vertriebsleiter idealerweise nicht machen solltest.
Ja, oder als Führungskraft. Voll. Ja, genau. Ganz kurz vielleicht nur dazu. Ich habe die letzten 10 Tage so eine kleine Reihe bei LinkedIn gemacht zu dem Thema und ich bin über eine Sache dabei gestoßen, als ich mir so Gedanken gemacht habe, was ist denn das Eigentliche? Und da bin ich über eine Sache gestoßen, die ich extrem, so, da habe ich mich voll drin wiedergefunden. Und das ist auch meine größte Challenge übrigens. Du musst, wenn du in diese Position kommst, lernen, dein eigenes Ego zurückzustellen. Und das lasse ich einfach mal so stehen. Da kann mal jeder, der in der Führung ist, sich mal Gedanken drüber machen. Und ich tue es selber. Packt euch mal alle an die Nase und fragt euch, ob ihr das wirklich in so Momenten tut. Es ist für mich, ganz ehrlich, ich sag dir das ist für mich herausfordernd ohne Ende, weil wenn du ein Ego hast und ich glaube, wenn du Sales machst und wenn du Sales liebst und wenn du das kannst, dann ist das einfach auch was du hast. Und das selber sich einzugestehen, komm, jetzt stell mal dich zurück in die zweite Reihe, mach mal dein Ego klein und stell mal dein, wie soll man das sagen, also ich finde es eigentlich ganz schön, So, du hast ja Vertriebler, die sagen, ah, ich stehe nicht so gerne im Rampenlicht. Und dann sage ich immer, brauchst du auch nicht, ich bin der Scheinwerfer, ich mach das schon. Ich stell dich schon ins richtige Licht. Und das finde ich ist so, das trifft so meine Vorstellung davon wieder.
Christopher, weil du gerade bei der Fußball-Analogie bist, ich muss da auch ein bisschen schmunzeln, weil wenn ich mir mal vorstelle, wir hätten da jetzt irgendwelche Newcomer, die so 17, 18 sind, die spielen ihre erste Saison und die würden danach alle gleich Trainer werden, dann hätten wir wirklich nicht mehr viele Leute für diese Mannschaft. Und das ist aber was ja tatsächlich im Sales sehr oft passiert. Du hast jemanden, sagen wir mal, der war jetzt SDA, der hat irgendwie 2 Quartale gut performt, wird er schon AE. Dann wird der AE nach einem Quartal oder nach 2 Quartalen immer noch gut performt, wird der Manager. Und so zieht sich das ja immer weiter. Und irgendwo gibt es dann aber eben auch Punkte, wo dann zum Beispiel auch die Verantwortung und im Leading ist es halt einfach eine andere als SDA oder als AE, wo Leute dann auf einmal merken, das sind jetzt aber komplett andere Sachen und dann failen die so richtig. Die failen halt nicht nur, weil sie ihr Team nicht führen können, sondern die failen ja auch für sich selber. Das macht ja auch was mit dir, wenn du auf einmal verantwortlich bist für 3, 5, 7 Seller oder so und die mögen dich nicht, die mögen deinen Stil nicht oder die performen nicht und du denkst dir so, scheiße, ich mache alles falsch und dabei wurdest du aber gar nicht richtig abgeholt oder eben zu schnell nach oben befördert. Und das ist ja was eigentlich auch, also dieses, nur weil aufgrund von Performance werden Leute befördert. Also es gibt ja auch vielen Unternehmen, und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wenn du mit anderen sprichst, aber was ich ganz oft sehe, ist dieses, was muss ich eigentlich liefern, um zum Beispiel Teamlead zu werden, wenn ich das möchte. So, das Erste, was ich ganz oft höre, ist immer, naja, Performance, aber darüber brauchen wir nicht reden. Und dann kommt noch, das kommt auch noch mit dazu. Und dann denke ich mir so, aber was bedeutet das denn? Also muss ich jetzt überperformen oder immer 100% haben, um überhaupt mich für diese Stelle zu qualifizieren und die Soft Skills, schauen wir mal. Oder bedeutet das auch vielleicht, ich muss nicht überperformen oder ich kann auch mal ein schlechteres Quartal haben, aber trotzdem bin ich immer noch dafür geeignet, um das weiterzumachen. Ich weiß nicht, ob du das auch oft hörst, aber das ist, was ich oft höre, immer dieses so, also Performance ist das Minimum, um überhaupt promoted zu werden, auch zum Leader.
Ja, also ich glaube, das ist jetzt per se auch gar nicht so schlecht. Man muss sich dann halt immer überlegen, wo trennt sich das, weil in dem Moment, wo du dann halt anfängst zu führen, kannst du ja automatisch nicht mehr so viel Actions entfalten als andersrum. Und da muss man halt Abstriche machen. Ne? Und wie gesagt, ich glaube, dass man also erstens mal finde ich als Führungsgrundsatz das Thema Selbstverantwortung extrem wichtig. Also dass wir die Leute halt auch dazu anhalten, selber Verantwortung zu übernehmen, wenn der Chef mal nicht da ist. Das ist ja ein Riesenthema. Also ich fand das immer, bei der Armee ist es ja so, dass ganz oft du bist irgendwie draußen, es wird hektisch und irgendjemand sagt, hey, dein Führer ist gerade ausgefallen. Der kann dir jetzt nicht mehr sagen, was du tun sollst. Jetzt musst du mal übernehmen. Also, dass wir die Leute dazu anhalten, zu sagen, hey, du musst dir auch mal überlegen, wie es jetzt weitergeht. Ja, du kannst nicht immer nur darauf warten, dass der Chef dir sagt, mach das, mach das, mach das. Also, dass wir dahin kommen, ich glaube, damit fängt das an. Und irgendwann kommt dann halt oft der Split, dass man sagt, okay, jetzt musst du dich mal entscheiden, willst du jetzt so richtig viele Umsätze machen, große Kunden machen, in die Richtung gehen, dann bilden wir dich noch weiter zum wirklich Top-Top-Seller aus. Oder willst du halt in das Thema Führung gehen? Dann musst du aber hier auch die Skills dir aneignen, die dahin führen. Das ist halt nochmal eine zusätzliche Ausbildungsgang, ne? Und du hast auch eine andere Art von Karriere. Du musst dann quasi in einem Jahr für das Ergebnis deiner Mitarbeiter verantwortlich und nicht mehr für dein eigenes, ne? So, und da trennt sich dann oft die Spreu vom Weizen, wo wir dann auch bei vielen, wenn man das so macht, ne? Es gibt ja viele, da hast du gar nicht die Wahl, ne? Da hast du halt viele Leute, die sagen, ne, eigentlich finde ich Verkaufen viel geiler als führen, ja? Und viele Leute kommen auch zurück, gehen dann in dieses Training rein und sagen nach einer Weile, also ich habe mir das jetzt mal angeguckt, ich habe da eigentlich gar keinen Bock drauf, ich will eigentlich lieber verkaufen. Weil ganz ehrlich, Verkaufen ist deutlich eindimensional, ist natürlich mega komplex und so weiter, aber es ist eigentlich deutlich eindimensionaler, als in diese Führungsrolle reinzugehen. Und andere Leute dazu zu bringen, dass sie erfolgreich verkaufen, ist halt ein ganz anderes Skillset. Ne? Und ich glaube, dass das ist der richtige Weg, dass man den Leuten halt auch die Optionen gibt, in die und die Richtung gehen. Es gibt ja auch Leute, die bis zu ihrer Rente Topseller sind und meistens deutlich mehr verdienen als die Vertriebsleiter, wenn sie es richtig machen. Ne? Also auch das darf man ja nicht vergessen. Ne?
Voll, voll, voll. Sag mal, du hast ja, wenn du 1000 Positionen besetzt hast, du bist ja in allen Branchen, also wahrscheinlich in allen Branchen, wo Vertrieb gemacht wird, unterwegs. Jetzt sind wir ja, also ich habe in den 30 Jahren auch schon ein bisschen was gemacht, die ich nächstes Jahr voll habe. Wir sind aber jetzt beide, Aileen und ich, so ein bisschen ja sehr in unserer Software-Bubble gefangen und wir kriegen sehr viel mit, was so passiert in der Software-Bubble. Und ich muss mich immer zwingen, dazu muss ich ehrlicherweise gestehen, nicht zu vergessen, dass es ja auch noch ganz viele andere Arten von Vertrieb gibt und ganz viele andere Branchen. Würdest du aber sagen, dass das, was wir jetzt gerade besprechen, dass das eigentlich was ist, was branchenübergreifend stattfindet? Oder leider sind wir? Ja, okay, also weil ich empfinde halt gerade im Moment, gerade in unserer Bubble, weil wir es wahrscheinlich, vielleicht kriegen wir es auch einfach nur geballt mit, aber da empfinde ich es als sehr krass, weil du es einfach sehr stark merkst, weil gerade dieses Thema, was Aileen eben sagte, du wirst sehr schnell promoted und kriegst, wenn du erfolgreich bist, steigst du sehr schnell die Karriereleiter hoch, all diese ganzen Dinge. Aber das ist tatsächlich in allen anderen Branchen auch so?
Aber es ist halt komplett anders. Also ich sag mal so, was wir in der Softwarebranche sehen, ist ja schon für mich ein ziemlich durchprofessionalisierter Vertrieb. Das hast du in den meisten anderen Branchen nicht. Das sind eigentlich alles eher Amateurvertriebe, also von dem Level betrachtet. Also ich habe das ganz oft, dass du bei Firmen bist, die haben 15, 20 Leute, die haben kein CRM-System. Mhm. Die haben eine Excel-Tabelle, wo die damit ihre Angebote irgendwie verwalten und so weiter. Ja, die sind wirklich auf einem komplett anderen Level. Die können natürlich da echt super viel dazulernen, wenn sie da hingehen. Aber das dürfen wir halt nicht vergessen, dass der Vertrieb sich wirklich auf unterschiedlichen Leveln abspielt. Also wenn ich mit Verkäufern spreche, die ein bisschen selbstreflektiert sind oder Vertriebsleitern und sage, auf was für einem Level von 1 bis 10 befindet sich dein Vertrieb? Dann sagen die meisten so, ja, irgendwas zwischen 4 und 6. Also da ist noch viel, viel Luft nach oben. Auch Arbeitsteilung, was ist der Unterschied zwischen SDR und AE? Das ist in den meisten Branchen Rocket Science. Also wenn ich denen sage, hey, wäre doch mal ganz gut, wenn wir jemanden einstellen würden, der für die Außendienste die Termine macht. Also nee, sowas machen wir nicht.
Wobei die Außendienste das feiern würden ohne Ende, wenn sie nicht mehr selber Termine legen müssen.
Ja, genau. Meistens können die das auch nicht so richtig gut. Also da gibt's halt viele, viele Themen, wo wir noch weiter hinterher sind. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Führung und so weiter. Die alle arbeiten natürlich hart und so weiter, davor zu kommen. Aber das ist natürlich auch immer spannend, quasi dann zwischen den Welten zu springen und sagen, hey, in der Branche, die machen das so. Überlegt doch mal, ob das für euch eigentlich auch ganz spannend sein könnte. Aber wie gesagt, dieses komplett durchorganisierte, was du in Software-as-a-Service-Sachen hast und so weiter, ist halt in den meisten Branchen nicht der Fall. Also, ich hatte letztens mit einem Key-Account-Manager gesprochen, der gesagt hat, also wenn er rausfährt, macht er eigentlich einen Abschluss. Da sage ich, super. Wie oft fährst du raus? Ja, so einmal die Woche. Und was machst du den Rest der Zeit? Ja, ich mache meine eigenen Termine. Wo ich sage, okay, wenn wir jetzt jemanden finden würden, der für dich Termine legt, dann könntest du deinen Umsatz wahrscheinlich verdrei- oder vervierfachen. Ja, aber das geht nicht.
Muss ich selber machen. Ja, genau. Ja. Jetzt kommt Werbung. Du willst im B2B-Marketing nicht länger im Dunkeln tappen? Dann ist Dealfront dein neuer bester Freund. Dealfront ist die Go-to-Market-Plattform für Europa, die dir hilft, genau die Unternehmen zu erreichen, die zu deinem Idealprofil passen. Mit Tools wie Leadfeeder identifizierst du, welche Firmen deine Webseite besuchen. Und mit Promote schaltest du gezielte B2B-Display-Ads direkt auf die IP-Adressen deiner Wunschkunden. Ganz ohne Cookies und sogar im Homeoffice. Ob Lead-Generierung, Sales-Intelligence oder datenschutzkonformes Targeting. Dealfront liefert dir alles aus einer Hand. DSGVO-konform und speziell für den europäischen Markt entwickelt. Mehr als 10.000 Unternehmen vertrauen bereits auf Dealfront und wir bei Ungefiltert tun das auch. Den Link zu Dealfront findest du bei uns in den Shownotes. Werbung Ende.
Meine Frage, die ich hier noch mit anhängen würde, ist, weil du jetzt auch so lange dabei bist und so viel gesehen hast, die Fehler, die man so in der Führung sieht, zu dem führen, was wir gerade gesagt haben, würdest du sagen, das hat sich gewandelt oder sind das seit 25 Jahren, 30 Jahren dieselben Fehler?
Also ich glaube schon, dass wir uns da ein Stück weiter nach oben bewegen auf der Professionalisierungsebene. Also es ist ja auch transparenter heute als früher und so weiter. Es geht schon in die Richtung, aber du kommst halt immer wieder in so Sachen zurück, wo du denkst so, okay, eigentlich, da waren wir ja schon vor 10 Jahren drüber weg, über den Status, den ihr macht, wo du halt wirklich Verkäufer hast, die auch wirklich alles machen, ne? Die machen Neukundenakquise, die machen Bestandskundenakquise, die machen alle Reklamationen, die vom Kunden reinkommen. Die kümmern sich um die Projekte, die machen alles. Die schreiben, die kalkulieren die Angebote von oben bis unten. Ne? Und dann sagt der Kunde dann so, ja, aber wir finden keinen Nachwuchs. Ja? Solche Leute gibt es nicht mehr, die das alles können. Ich so, ja klar, die machen das auch seit 20 Jahren. Vor 20 Jahren haben die das auch nicht gekonnt. Ja? Du musst halt mal woanders anfangen. Ne? Also das ist nicht, das ist keine Seltenheit.
Die Jobbeschreibung möchte ich gerne lesen, wo dann steht, dass du halt alles machen musst und
aber alles können. Guck mal die Stellenanzeigen, das siehst du ganz oft. Guckst du rein, da steht da drin, Neukundenakquise, Bestandskundenbetreuung, Angebotskalkulation, Projektmanagement, da gibt es genug Stellenangebote, wo das alles drin steht. Ja? Mhm. Und das sind auch die dann zu mir kommen und sagen, ja, wir finden keine Leute, der Arbeitsmarkt ist leer. Ja, ich so, okay, vielleicht schauen wir mal ein bisschen runter.
Ich weiß nicht, ob du den Denkansatz auch ganz spannend findest. Wenn wir mal schauen, wir haben es ja auch öfter mal bei uns in der Softwarebranche, dass Leute wirklich sagen, boah, ich struggle gerade sehr mit der Branche und ich struggle sehr mit dem, wie wir es eigentlich tun. Mal so den Querswitch in andere Branchen. Glaubst du, dass das schwierig ist oder ist, wenn du verkaufst ein ganzes Produkt wurscht, bist du da ein, also, ne, weil sagen wir mal ganz ehrlich, Verkaufsskillset, wenn du das hast und wenn du gut bist, wenn du zuhören kannst, wenn du die richtigen Fragen stellen kannst, weil ich bin so ein großer Freund von, das Produkt kannst du lernen, was du hast, die Lösung, die du hast. Jetzt brauchen wir nicht drüber reden, machst du hochkomplexen Maschinenbau, wo du ein Dippel-Ink brauchst, andere Thema, aber einfach generell so. Ist es nicht vielleicht auch sinnvoll, zwischendurch mal out of the box und raus aus der Blase und mal was anderes zu verkaufen? Also mir hat es jedenfalls gut getan, einfach mal wirklich alles Mögliche zu verkaufen.
Also das kann sehr, sehr gut funktionieren. Natürlich nur dann, wenn wir jetzt nicht dieses Modell fahren, das ich gerade beschrieben habe. Also wenn du jetzt jemanden sagst, hey, ich terminiere gerade ein AE und jetzt soll ich plötzlich irgendwie eine Maschine von oben bis unten kalkulieren und verkaufen, macht keinen Sinn. Ne? Aber was wir halt oft sehen, ist, dass wenn wir jetzt jemanden haben, der in der Softwarebranche halt, sagen wir mal, in der Terminierung und Qualifizierung vielleicht sehr, sehr gut war, dass die komplett durch die Decke gehen. Wenn die in eine Branche gehen, wo der Vertriebsdruck halt auch ein ganz anderer ist, viel niedriger ist, ja. Also die machen plötzlich Termine oder Abschlüsse ohne Ende, ja, weil das sonst keiner macht da. Ne? Also das kann schon funktionieren. Gerade diese Ansätze dann auch quasi so branchenübergreifend dann da auch rüber zu implementieren, also das Wissen, das du quasi hast, wie so ein System funktionieren kann, das rüberzuholen, das haben wir ja auch oft, dass Kunden bei der Personalberatung gesagt haben, lass uns doch jemanden einstellen, der weiß, wie so ein System funktioniert als Vertriebsleiter und dann baut er bei uns das System auf. Das ist clever. Ne? Und da brauche ich vielleicht auch die einen oder anderen, der in so einem System schon mal gearbeitet hat, der quasi, und da mache ich so eine Mischkalkulation und baue das dann Stück für Stück auf. Das ist viel einfacher, als jetzt quasi, das ist deine eigene Mannschaft, die seit 20 Jahren nichts anderes gemacht haben, das aufzubauen, das ist eher so gut wie unmöglich. Also da so ein Virus einzusetzen, der sich dann so ein bisschen spreadet, der muss natürlich unterstützt werden dann vom Vertriebsleiter und nicht getötet. Ne? Das haben wir auch ganz oft, dass dann jemand eingestellt wird, der dann sagt, ja, hier, das ist jetzt unser Seller, der macht jetzt die Abschlüsse. Und dann sagen alle anderen, das werden wir dir mal zeigen, was der für Abschlüsse macht. Der macht hier gar nichts. Ja, genau.
Und schon wirst du boykottiert intern. Ne?
Genau, der wird dann ganz schnell getötet. Ne? Also das hat man natürlich auch. Ne?
Leute da draußen, hört hin, was Christopher gerade gesagt hat. Wenn ihr die Nase voll habt von der Softwarebranche, switcht mal woanders rein. Christopher, aus der Erfahrung heraus, wir werden ja in der Softwarebranche relativ gut bezahlt. Nur mal so als Vergleich, du kennst ja Zahlen auch relativ genau, denke ich mal. Sind wir ähnlich unterwegs in anderen Branchen im Sales oder ist es halt schon so, dass man sagen muss, wir sind schon, also ich kann nur sagen, ich für meinen Teil empfinde es oftmals als, wir sind schon sehr drüber teilweise, was das angeht. Die Frage ist natürlich jetzt, wie immer, was du gerade eben schon sagtest, stell dir mal vor, du kannst woanders, verdienst halt ein bisschen weniger, dafür hast du nicht den Druck, den du woanders, ne, den du in der Softwarebranche hast, Optionen oder nicht. Halt uns mal so ein bisschen irgendwie vielleicht gegenüber, wo liegen wir?
Also die Softwarebranche, vor allem auch die SaaS-Branche, die liegen meistens deutlich, deutlich drüber über den anderen. Ne? Also 30-40% über den Gehältern, auch oft dann auch halt auch vom Bonussystem nochmal anders aufgebaut. Du hast ja viel, sagen wir, Maschinenbau, Elektrotechnik, Anlagenbau, da haben die Leute oft auch einen viel geringeren Bonusanteil, vielleicht 10% oder 20%, und der wird eigentlich auch immer ausgeschüttet, aber da gibt es eigentlich wenig Kicks nach oben, ne, dass du das jetzt komplett überschießen kannst oder sowas. Das wird schon ganz anders geplant. Mhm. Also das muss man schon sehen. Und du musst dann natürlich dann auch schon, wenn du jetzt dann in einen Fünf-Mann-Laden reinkommst, macht es wahrscheinlich wenig Sinn. Aber wenn du dann in, sagen wir mal, von der SDR-Ebene jetzt quasi Account Manager bei einem Maschinenbauer oder sowas wirst, wo du sagst, hey, ich kann hier ein neues Gebiet aufbauen, die Produkte sind nicht komplex, ich kriege einen Presets-Engineer mit an die Seite gestellt, der mit mir zum Kunden geht und so weiter, dann kann man da schon sehr, sehr erfolgreich sein. Aber wie gesagt, man muss dann schon gucken, das wird dann, also wenn du jetzt vom SDA auf Account Manager gehst vielleicht, dann kannst du sogar so einen lateralen Move machen auf einem ähnlichen Gehaltslevel, bei einer anderen Art von Arbeit natürlich, wo du nicht mehr so komplett durchgetrackt wirst. Und das kann auch sehr, sehr gut, das haben wir auch schon öfter mal gemacht, das kann sehr gut funktionieren, wenn die Führungskräfte das verstanden haben, dass man die Leute auch anders führen muss und so weiter. Dann kann das, ne, weil du bist dann einfach gewohnt, hey, ich mache halt jeden Tag hier meine 30, 40, 50 Netto-Telefonate. Das ist für die, was für einen normalen Account-Manager, Maschinenbau, was der im Monat macht oder im Jahr. Ja, die sitzen oft da und warten, ja, wenn der Kunde was will, ruft er schon an. Das ist so das Motto, ja. Nur spitz gesagt, ne? Ja, ist aber auch so, ne? Die sagen, ja, wenn meine Kunden was wollen, die melden sich bei mir.
Ich habe vorhin erst auf LinkedIn so einen Beitrag gesehen, ich weiß nicht mehr, wer es war, auf jeden Fall ging es aber darum, dass CEOs und Geschäftsführer gerade so einen richtigen Krise bekommen, weil ganz viele Vertriebsteams tatsächlich genau so sind. Die warten darauf, dass was passiert, die nehmen den Hörer nicht in die Hand. Und ich glaube, man muss da ganz krass auch differenzieren, den Hörer in die Hand zu nehmen und einfach mal auch aktiv, proaktiv anzurufen. Ich glaube, das ist einfach ein No-Brainer. Das ist Vertrieb. Das heißt noch lange nicht, dass wir jetzt von diesen 1000 Calls am Tag reden und du rufst bitte irgendwo an, einen Call gemacht zu haben. Ich glaube, das ist ganz wichtig, Leute, die zuhören. Hier gibt es Quantität und Qualität. Wir reden von Qualität. 100%. Und dass man eben anrufen muss, weil leider, ja, der Prospekt steht morgens nicht auf und denkt sich, ich muss dich anrufen und dein Produkt kaufen. Funktioniert nicht, hat in 6 Jahren nicht funktioniert, hat in 30 Jahren bei Björn nicht funktioniert. Also von daher passiert nicht.
Also ganz kurzer Einwurf, es gibt natürlich auch Branchen, wo das so ist. Ja. Also ich habe jetzt gestern einen Kunden gehabt, der hat mich angerufen, der sagt, also wir haben kein Problem mit Kundenanfragen, wir haben ja nicht so viele Kundenanfragen, wir wissen nur nicht, wie wir sie so ordentlich abwickeln können. Also auch das gibt es.
Können Sie mich vermitteln, der Herr, bitte? Wahnsinn.
Hast du noch Kappas, Björn?
Genau, ja genau, ich gucke mal, ob ich noch Kapazitäten habe.
Aber nicht so oft, dass es für alle reicht. Christopher, wenn du mal so 3, ich weiß gar nicht, ob 3 reicht, vielleicht auch 5, aber 3 der allerschlimmsten Führungsfehler im Vertrieb nennen könntest, was wäre das?
Also ich glaube, dass wir jetzt schon mal gesagt haben, wir machen den besten Verkäufer ungefragt zum Vertriebsleiter. Dann bist du schon mal gut dabei, richtig gut dabei. Dann gibst du dem noch ein eigenes Umsatzziel und die wichtigsten Kunden, ja. Dann setzt du ihn noch massiv unter Druck, idealerweise. Ja, dass er dann die Sachen dann auch erreicht im Prinzip und dann kriegt er am besten noch ein paar Zusatzaufgaben. Marketing kann er eigentlich noch mitmachen. Wie schwer kann das schon sein? Ja, das bisschen und so weiter, das ist auch oft, ne? Und hier die nächste Messeauftritt, da kannst du dich eigentlich auch noch drum kümmern und so weiter, weil das ist ja irgendwie auch Vertriebsaufgabe. Wie gesagt, das ist jetzt alles kein Fantasy, was ich erzähle. Das ist gelebte Praxis, ne? Also da bist du schon gut dabei, ne? Und dann haben wir natürlich in der Führungsposition selber das Thema, ich habe gerade ein Piepsen im Hintergrund gehört.
Ich glaube, da fährt irgendwo ein LKW lang
rückwärts. Das glaube ich bei mir draußen vor der Tür fährt ein LKW.
Okay, dann ist es nicht mein Mikrofon. Das ist sehr gut. Und dann müsste man vielleicht mal drüber sprechen, okay, was macht denn eine gute Führungskraft eigentlich aus? Also wie sollte denn ein Vertriebsleiter das machen? Du hast es, Björn, ja schon ein bisschen gesagt, ne, wo ich sage, der muss jetzt erstmal dafür sorgen, dass sein Team erfolgreich wird, mit allem, was dazugehört. Da gehört auch sowas wie ein vernünftiges Provisionssystem dazu, sowas zu etablieren. Das Thema Vertriebskultur finde ich super, super wichtig. Also was will ich eigentlich für eine Vertriebskultur einbauen? Das geht es auch darum, wie gehe ich mit meinen Performern um? Wie gehe ich aber auch mit meinen Underperformern um? Wie lebe ich das, ne? Und was sind eigentlich so die wichtigsten Aufgaben für mich als Vertriebsleiter? Und das sind für mich halt auch zum Beispiel das Thema One-to-One, ne? Also wie kümmere ich mich eigentlich um meine Leute, ne? Was sind deine Themen? Wie kann ich dir weiterhelfen? Wie kann ich dich erfolgreicher machen?
Das ist sehr schön, das zu hören, weil die Themen, die du gerade schon genannt hast, dazu haben wir auf jeden Fall schon Folgen aufgenommen. Wir haben erst mit dem Volker aufgenommen, was macht gute moderne Führung aus? Wir haben mit dem Alex schon aufgenommen, wie sieht ein gutes Provisionsmodell aus? Die werden wir einfach mal mit unter diese Folge verlinken, damit ihr da nämlich gleich mal ein bisschen reingehen könnt. Jetzt haben wir auf jeden Fall 2 Seiten gehört, also alle, die halt wirklich absolut das Schlechteste nach Musterbeispiel machen möchten, können das eine gehen und die anderen, die sagen, nee, ich möchte doch gute Führung haben und nicht die Fehler machen, die können den anderen Weg gehen. Also es liegt wieder mal an euch da draußen, die zuhören, wie ihr es umsetzen wollt. Ich kann mir aber vorstellen, Christopher, du kommst wenn du dir jetzt so ein Vertriebsteam anguckst und du siehst halt, was die so für Fehler machen. Wie lernresistent sind die meisten denn auch oder sind eigentlich dann doch viele auch offen dafür? Und das ist die Frage, ich habe, wenn ich da draußen so gucke, was abgeht und Björn und ich, was wir so das Bubble hören, es ist irgendwie ein so ein bisschen eigentlich in der Theorie klar, was man nicht machen sollte und wie man es besser macht. Aber trotzdem hören wir 9 von 10 Mal, wie es halt trotzdem schlecht gemacht wird. Also frage ich mich, ob die Leute nicht einfach resistent sind. Sind sie offen, sind sie resistent? Was ist deine Erfahrung?
Du, ich glaube, das hängt ganz, ganz stark von der Branche ab, natürlich auch von der Struktur des Teams. Ich meine, du gehst teilweise, guckst dir eine Vertriebsmannschaft an, da sitzen irgendwie 20 Männer, die sind alle Mitte 50, alle deutlich übergewichtig irgendwie, ja, und sitzen alle so da und sagen,
vorsichtig.
Was willst du mir erzählen? Aber es sind alles die gleichen Typen, die sind alle gleich, ne? Und dann sagt man der Vertriebsleiter, ja, von denen kommt nichts. Da kommen überhaupt keine Impulse von denen, die haben keine Ideen und so weiter. Und dann sag ich, ey, guck dir die mal an, die sind jetzt schon homogen, ja? Und dann sagt er, ja, erzähl dir nochmal, wie LinkedIn funktioniert, ne? Dann habe ich denen so ein bisschen was gezeigt, wie LinkedIn funktioniert. Dann meinte einer so, kann ich noch warten, bis ich in Rente begehe? Also wird das vorbeigehen, bis ich in Rente gehe? Kann ich noch 2 Jahre das ignorieren, bevor ich mich mit dem beschäftigen muss? Ja, also, okay. Ja, also solche Teams gibt's, aber es gibt natürlich auch andere, die man eher einbremsen muss. Die sagen, hey, wir wollen alles machen, wir wollen hier Social Media und LinkedIn und dieses und jenes und so weiter. Dann sage ich, hey, lass uns doch mal erstmal überlegen, was sind eigentlich die Maßnahmen, die uns am weitesten bringen? Ne? Also wie das Beispiel mit dem Key Account Manager, hey, guck mal, dass du anstatt 1, 2 oder 3 Termine in der Woche machst, das wird dich wahrscheinlich weiterbringen, als jetzt irgendwelche LinkedIn-Posts oder sonst irgendwas zu machen. Ja? Und das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Du hast Leute, die sagen, hey, wir wollen was verändern. Oft hast du aber auch einen Vertriebsleiter, der das alles plattbügelt, der sagt, ey, das haben wir die letzten 20 Jahre so gemacht, wir brauchen das alles nicht, diesen ganzen neumodigen Scheiß und so weiter funktioniert eh nicht, ne? Dann hast du neue Vertriebsleute, die eingestellt werden, die sagen, hey, bring mal Schwung, und du hast ja quasi eine homogene Masse. Deswegen sage ich, Diversität ist ja auch immer ein Thema. Du brauchst junge, alte Leute, Männer, Frauen, alles Mögliche durcheinander, die unterschiedliche Perspektiven auf das Thema haben. Du kannst ja auch oft auch, die gehen dann zum Kunden, plötzlich sitzt da eine junge Frau als Absolventin, als Kunde und nicht mehr der Paul, mit dem ich früher mal Bier trinken gegangen bin. Und der stellt plötzlich ganz komische Fragen von Marge und Profit und Nutzen und so weiter, ja. Und du stehst da und denkst so, okay, da muss ich vielleicht mal jemanden anders schicken, der auch auf einer anderen Ebene mit den Leuten sprechen kann. Die Märkte verändern sich, und genauso müssen wir auch unsere Mannschaften verändern.
Das ist ein sehr, sehr schöner Satz. Leute, ich würde den gerne schon mal, die Märkte verändern sich und wir müssen unsere Mannschaften verändern. Ich kann das 1:1 nur unterstreichen. Wir sind ja beide ähnlich alt und wir machen es beide ja ungefähr gleich lang. Und wir haben, glaube ich, beide auch schon in dieser Zeit genau all das gesehen, ne? Dass du einfach Leute hast, die das schon sehr lange machen, die nicht minder Erfolg, also es soll nicht heißen, dass einfach nur jemand, der lange dabei ist, dass das Erfolg schmälert, dass das nicht gut funktionieren kann. Gegenseite verändert sich zwangsweise. Da sitzt nicht mehr der Einkäufer. Genau, da sitzt nicht mehr der Einkäufer, der 10 Jahre älter ist als ich. Wenn ich 40 bin, der kann sein, dass der schon in Rente ist. Und dann sitzt auf einmal ein Einkäufer, der ist auf einmal 20 Jahre jünger als ich. Und der hat, oder die, und die haben ein komplett anderes Mindset, die haben ein anderes Skillset, all diese ganzen Dinge. Und dann muss ich als Verkäufer auf einmal anfangen, sehr flexibel damit umzugehen. Dann ist der vielleicht nicht mehr sehr Zahlen, Daten, Fakten getrieben, sondern dann hast du da jemanden, der sehr gelb ist und der auch gerne mal einen Klönschnack hält. Solche Geschichten, weißt du, wo du da auf einmal sitzt und dir denkst, wow, okay, ich muss echt anfangen, sehr irgendwie Dinge zu verändern. Deshalb, das ist für mich eine sehr geile Erkenntnis. Wir müssen die Menschen den Märkten anpassen. Das finde ich, weil wir kriegen es ja nicht in den Markt, den Menschen anzupassen. Seien wir mal ganz ehrlich. Das ist eine Illusion. Wer das glaubt, bin ich fest von überzeugt, funktioniert nicht. Aber wir müssen halt schon schauen, dass wir die Menschen, die wir an die bestimmten Positionen packen, wie in Führung ja auch, dann einfach wirklich an den Markt anpassen und schauen, okay, hey, mit wem haben wir es zu tun auf der anderen Seite?
Aber das haben wir ja früher eigentlich schon immer gemacht. Wenn man clever war, ist ganz oft, da bin ich von einem Kunden zurückgekommen und gesagt, hey, mal, ich bin bei dem null warm geworden, ja. Ich habe mir echt den Arsch abgearbeitet, ja. Aber da ist nichts passiert zwischen uns, ja. Geh du doch mal bitte dahin. Fahr du doch mal dahin. Ich sag dir, was du machen sollst und so weiter. Also das gehört ja eigentlich auch zu einer cleveren Vertriebspraxis dazu, dass man einfach sagt, hey, ich krieg das nicht hin, oder da muss jemand anders hin, mit dem sprechen. Und oft funktioniert es ja dann plötzlich, ne, wenn das Zwischenmenschliche funktioniert. Und ich glaube auch, dass gerade, wo wir jetzt so viele technologische Veränderungen haben mit KI und so weiter, dass gerade dieses Persönliche, wenn wir das schaffen, auf der persönlichen Ebene zusammenzukommen, dass das ein Riesenasset sein kann. Dass die Leute sich, glaube ich, auch danach sehnen, nach echten Menschen, nach echten Beziehungen und so weiter.
Ja, ja, und ich finde, um noch was dazu zu fügen, ist, dass dahinter die Strukturen aber einfach eben auch umgedacht werden müssen, weil dieses, dass der Kunde sich gegenüber verändert hat, das wird ja auch irgendwie jedes Fiscal Year nochmal hoch und runter auf einem Kickoff diskutiert, und die schauen sich, die sind ja, kommen ja schon viel informierter zu dir, die sind eigentlich schon, ne, in der Buying Stage, nicht so wie früher in der informativen, Und dann heißt es so, darauf müssen wir reagieren. Und dann denke ich mir so, ja, aber die Reaktion, die ich geben kann, kann ich auch nur unter den Strukturen geben. Und wenn ihr jetzt von mir irgendwie trotzdem noch verlangt, dass ich jetzt in dem Augenblick vielleicht auf Druck einen Abschluss mache oder ich muss meine KPIs erreichen und das muss ich über diese Person erreichen. Also da, ne, oder wie du sagst, halt auch einfach die Person zu sagen, ich würde das gerne abgeben. Na, gib mal einfach deinen Prospect, dein potenziellen Pipe ab an jemanden. Geht ja irgendwie nicht. Aber da muss ich halt wirklich überlegen, denke ich jetzt wirklich kundenzentriert oder ist das nur so ein Schlagwort, was wir haben? Ja, und ich muss eigentlich in den Strukturen denken, in denen ich gerade arbeite. Und da finde ich es, da frage ich mich, ob der Switch irgendwann kommt, weil ich glaube, er muss kommen, dass man da nicht mehr so starr auch in den Strukturen dahinter ist, KPIs, Rahmenbedingungen etc. Ob das bald kommt, I don't know. Aber ich glaube, das kommt noch mit dazu, weil der Markt verändert. Und wenn sich der Markt verändert hat, dann schon wieder, vielleicht ist es dann passiert. Also die Strukturen verändert, aber auch schon wieder alt. Aber ihr kennt das ja eigentlich auch. Das ist ja irgendwie, passiert ja jedes Mal, oder? Es ist ja nichts, was jetzt irgendwie eine Erfindung von 2025 ist, sondern das passiert wahrscheinlich in bestimmten Zyklen, oder?
Ich glaube, dass natürlich gerade jetzt dadurch, dass wir jetzt diesen Generationsshift haben, ne, dass die Boomer jetzt Stück für Stück rausgehen, geht das natürlich viel, viel schneller jetzt. Ne? Das ist ganz oft der Herr Meier, mit dem habe ich 20 Jahre Geschäfte gemacht, plötzlich ist da eine Eileen, ja, die sagt, die ganz andere Fragen plötzlich stellt, die will plötzlich irgendwelche Informationen von mir haben. Ja, früher bin ich immer nur Kaffee trinken gegangen. Ne? Also das, glaube ich, das ist schon schneller. Aber jetzt den Bogen wieder zum Anfang zu schlagen, würde ich sagen, und hier fängt ja dann auch wirklich die gute Führung an. Dass ich als Führungskraft dann auch sage, okay, wir haben ein System, das System funktioniert, aber wir müssen auch die Flexibilität haben, das System immer so zu verändern, dass wir halt erfolgreich sind. Ja, dass ich dann auch, wenn jemand sagt, hey, ich komme mit dem Kunden nicht klar, vielleicht jetzt nicht an der Prospect-Stage, aber wenn ich jetzt nochmal schon kurz vor Deal-Stage bin und merke, hey, ich brauche hier Support oder ich kriege es selber nicht hin, ich komme mit den Ansprechpartnern nicht klar, dass ich immer sagen kann, okay, dann geh doch mal mit Peter oder Manuel oder so weiter, dann macht ihr das doch mal zusammen. Also das, da fängt der Führung dann an, dann auch über die Deals zu sprechen und zu sagen, okay, wie tüten wir es ein? Muss ich mal mit hinfahren? Soll ich mal da den Daddy spielen und euch unterstützen? Oder ist es eher schädlich? Da fängt es ja dann an, wirklich spannend zu werden.
Muss gestehen, ich habe, als ihr das Thema eben an, diesen Part eben angerissen habt, da zog sich bei mir innerlich alles zusammen, weil ich weiß ja gerade, wie unsere Blase und unsere Bubble funktioniert. Und ich weiß, dass das, ganz ehrlich, hehres Wunschdenken ist. Punkt. Niemand gibt als Software-Seller seinen Prospect gerne ab, wenn er merkt, selber es funktioniert nicht. Eher wird das Ding totgeritten, solange bis wirklich kommt gar nichts dabei raus, anstatt das große Ganze zu sehen, weil, und jetzt kommen wir, Christoph, jetzt kommen wir genau auf den Punkt, den du eben gerade sagtest, weil es gar nicht vorgelebt wird und weil es gar nicht gewollt ist. Und das ist was für mich, das sind so kurze Dinger, damit triggerst du mich massiv, weil ich finde das einfach so beschissen falsch, weil du verlierst das große Ganze komplett aus dem Auge. Weil das große Ganze ist ja unser Unternehmensziel. Und ja, das ist schön, wenn Eileen ihr Ziel erreicht, brauchen wir gar nicht drüber reden. Es ist aber scheiße, wenn Eileen ihr Ziel nicht erreicht, und noch beschissener ist es, wenn Marc auch sein Ziel nicht erreicht. Wenn Marc aber Eileens Deal genommen hätte und Eileen Marks Deal, was nicht funktioniert, hätten beide vielleicht ihr Ziel erreicht und wir als Unternehmen gesamt auch. Und ich muss gestehen, das ist was, wir haben bei uns einen Wert, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber bei uns im Unternehmen ist ein ganz wichtiger Punkt, der heißt gönnen können. Mhm. Und das zählt für mich, das zahlt für mich da voll drauf ein. Das heißt also auch, ne, wieder das eigene Ego zurückstellen und sagen, ey, wir gucken uns das große Ganze mal mit an.
Und das ist deswegen, ist Führung ja auch so schwierig, weil wir uns immer als Führungskraft auf einem Grad bewegen. Ne? So, wir sagen gönnen können, aber wir wollen jetzt auch nicht, dass alle nur noch miteinander kuscheln und lieb zueinander sind, sondern wir wollen ja auch Wettbewerb. Ja? Wir wollen auch, dass Leute hier Gas geben, dass sie sagen, ey, ich will aber der Erste sein, ich will besser sein als die anderen. Andererseits wollen wir aber auch, dass die Leute kooperativ sind. So, und das macht doch Führung so spannend. Ja? Und auch gerade im Vertrieb, dass wir sagen, hey, du darfst eigentlich nicht der Freund deiner Leute sein, weil irgendwann musst du eventuell eine Entscheidung treffen, die auch zum Beispiel das Schicksal dieses Mitarbeiters betrifft. Das kannst du nicht, wenn du dessen Freund bist. Andererseits darfst du aber auch nicht quasi hier der oberste Feldherr sein, der so weit weg ist, dass die Leute dir nicht vertrauen. Das heißt, auch hier musst du immer den Zwischenweg finden. Du musst die Leute mögen, die Leute müssen dich mögen, aber du musst immer noch genug Distanz haben, um halt die richtigen Business-Entscheidungen treffen zu können. Ne? Du musst sagen, hey, wir haben ein System und das System wird durchgehalten. Du musst aber gleichzeitig so flexibel sein, sagen, okay, hier machen wir eine Ausnahme, weil hier macht es Sinn, ohne das System kaputt zu machen. Und das ist das, was Führung so spannend macht, weil du, dass du immer quasi wählen musst, welchen Weg du auf dem gehst. Du musst ja eigentlich immer, und das ist ja auch zum Beispiel, du bist als Führungskraft, dein Boss sagt dir, okay, das ist das Vertriebsziel. Du weißt schon, okay, das ist totale Scheiße. Das ist vollkommen unmöglich, ja. Aber du kannst jetzt nicht zu deinen Leuten gehen und sagen, ja, der Chef hat wieder so eine bekloppte Idee gehabt, lassen wir den mal, müsst ihr euch nicht drum kümmern, ich mach das schon irgendwie, wird nicht funktionieren. Du musst dich vor deine Leute stellen, du musst aber gleichzeitig die Interessen deines Chefs vertreten, ja. Und das ist mega schwierig. Mega schwierig. Du kommst mit dem Ziel zu deinen Leuten, du musst denen das verkaufen, ja? Und musst denen aber gleichzeitig sagen, okay, irgendwie kriegen wir das hin. Und das ist doch das, was Führung so spannend, aber auch gleichzeitig so unfassbar schwierig macht.
Ja, danke also, für 50 Minuten Therapiestunde.
Für alle, die zugehört haben, wenn es euch so geht wie mir, hört sich kompliziert an, ist, glaube ich, auch kompliziert. Deswegen lasst euch trotzdem nicht abschrecken, geht in euch. Es gibt sicherlich gute Leute da draußen, die in Führungskraft oder in die Rolle gehören. Und alle anderen, die da drin sind und vielleicht nicht dahin gehören, vielleicht wird es euch klar, vielleicht seid ihr doch mal so gut und könnt euch reflektieren. Und für alle anderen, die da drinnen bleiben, da kann ich nur hoffen, dass alle, die unter der Führung dann stehen, da gut durchkommen und eines Tages mal eine gute Führung treffen.
Du darfst das ruhig, ich finde, du darfst das Thema ruhig auch beim Namen nennen, nicht nur alle, die unter der Führung stehen, sondern vielleicht auch mal Menschen, die unter der Führung leiden, weil das ist ja das, was dabei rauskommt. Ja. Und deshalb, ich würde an dieser Stelle wirklich das gerne unterstützen, was du gerade sagst. Leute, bitte hinterfragt euch selber laufend als Führungskraft. Wer mich kennt, weiß, dass ich selber gerade sehr mit diesem Thema struggle. Ich rede nicht und schreibe nicht umsonst gerade darüber. Und das ist für mich gerade auch einfach eine dieser Geschichten, wo ich einfach wirklich auch mich selber gerade massiv hinterfrage, weil ich einfach wissen will, okay, ist das A noch das, was ich wirklich will und wo ich noch voll dahinter stehen kann und was ich auch gut kann und was ich immer noch gut mache? Oder bin ich an einem Punkt, wo ich sage irgendwie, okay, enough. Und ich finde auch das übrigens mal, Christopher, du hast es eben gerade so schön gesagt, diese Twitter-Position, dass du, ne, du stehst vor deinen Leuten, neben deinen Leuten, hinter deinen Leuten, musst Entscheidungen in beide Richtungen verkaufen, all diese ganzen Dinge. Wir haben ja
schon mal. Du musst eigentlich nur Probleme lösen. Du kriegst nur die ganze Scheiße.
Aileen, kannst du dich noch erinnern? Wir haben ganz am Anfang, haben wir mal eine Folge gemacht, irgendwie Führungskräfte sind auch nur Menschen.
Ja.
Richtig so. Und ich möchte an der Stelle auch mal eine Lanze brechen für alle Führungskräfte auf der anderen Seite, auch wenn wir eben ganz schön hart auch draufgehauen haben. Vergesst bitte eins nie, die sind genau immer in dieser Position und jeder von uns sitzt da und überlegt sich, okay, ich möchte, Christoph, was du gerade sagtest eben, das war so BIM mit Anlauf in die Fresse. Natürlich möchtest du einerseits mit den Leuten dich gut verstehen, andererseits aber bist du derjenige, der eine Kündigung überbringt. Du bist derjenige, der scheiß Gespräche führen muss, wenn es nicht läuft. Du bist derjenige, der, wenn es im Unternehmen generell nicht läuft, bist du derjenige, gerade in kleinen Teams, wenn du keine HR-Abteilung hast, der all das machen muss, der Prellbock.
Wir haben alles ja schon getan.
Immer,
Ich musste mal 30% meines Teams entlassen in dem Startup.
Ja,
so. Die ich selber eingestellt habe.
Ja, same hier. Und du sitzt da, nein, überhaupt gar nicht. Und ich kann euch sagen, aus Erfahrung heraus, auch vielleicht da nochmal, an alle die es schon getroffen hat, geht davon aus, dass es nichts, was Spaß macht und es ist nichts, was wir gerne tun. Ich finde, das ist einfach auch wirklich was, wo man mal sagen muss, ich glaube, das ist in Führung für mich ist es die beschissenste Aufgabe von allen, die dazugehört. Weil es ist immer ein Mensch auf der anderen Seite und es ist immer das Schicksal eines Menschen, das hast du eben auch schon ganz richtig gesagt und ich finde, das ist einfach ganz wichtig, auch da nochmal klar zu machen, ja, wir sind alle Menschen und wenn du auch als Führungskraft menschlich bist, dann geht das nicht an dir vorbei. Das steckst 100%. steckst du nicht mal eben weg und all diese ganzen Dinge so. Und deshalb danke an dieser Stelle für, ich sag's nochmal, 50 Minuten Gruppentherapie. Ja, es ist halt einfach wirklich, ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann, aber es ist genau dieses Spannungsfeld, in dem du bist. Das ist wirklich genau das, was Führung ausmacht, ne? Immer wieder, jeden Tag.
Und ich habe das, wie gesagt, wir haben es ganz rund gemacht, ne? Aber mir ist es gerade eingefallen, dass ich natürlich dann auch meine Führungskräfte ausgebildet habe, ne? Und dass ich dann gesagt habe, hey, wir haben jetzt hier gerade festgestellt, wir haben hier jemanden eingestellt, das war eine falsche Entscheidung. Die kriegt das nicht auf die Rille. Ne? Also das war jemand, der sollte auch Termine machen. Wir haben dem alles beigebracht und so weiter. Wir haben gemerkt, okay, das wird auf keinen Fall funktionieren. Du merkst es ja bei manchen Leuten, dass die auch das Training nicht annehmen können. Du bringst ihnen was bei, aber die können es einfach nicht umsetzen. Es gibt einfach so Leute, ne? Die quälen sich, ne? Und also, ja, aber gib ihm doch noch eine Woche. Ich sage, ey, ihr quält den eine Woche weiter, wenn ihr das macht. Ihr müsst jetzt eine Entscheidung treffen. Entweder du machst es jetzt, du triffst jetzt eine Entscheidung, oder ich mach's. Mhm. Und dann hat es da so Klick gemacht, dann so, okay, ich mach's. Und dann hat der, und ich bin dann mit reingegangen ins Gespräch, habe gesagt, du führst das Gespräch, ne? Und dann hat sie gesagt, hey, das macht keinen Sinn und so weiter, wir kommen nicht weiter. Und dann hat der Mitarbeiter gesagt, danke. Mhm. Danke, dass ihr diese Entscheidung getroffen habt.
Weil er sie selber nicht getroffen hat.
Ich habe mich den ganzen Tag gequält. Ich hätte aber von mir aus mich niemals getraut zu kündigen. Ja, aber ich bin schon jeden Morgen hier mit dem Klos her. Es war wirklich schwer für mich. Danke, dass ihr für mich diese Entscheidung getroffen habt. Und das bei meiner Mitarbeiterin echt so eine Lampe angegangen. Ja, weil ne, wir müssen Entscheidungen treffen für die Mitarbeiter und die sind oft sind es Entscheidungen, die unangenehm sind. Das gehört halt auch mit dazu.
Voll, total.
Wir haben auch schon Gespräche gehabt, wo die Leute wirklich rumgebrüllt haben, da voll ausgeflippt sind. Auch das hast du. Es gehört alles zu dieser Bandbreite mit dazu. Das sind halt Themen, wo du sagen musst, okay, du musst dich darauf einlassen können. Ja. Nichts geht an uns vorbei. Nee. Wenn ich das erzähle, dann merke ich schon, wie mir die sich Nackenhäuser kreuzen, weil ich mich genau daran erinnern kann, wie das war. Aber das macht ja auch die guten Führungskräfte aus, dass sie halt sagen, ja, ich gehe mit Herz, Bauch und Verstand da rein und versuche das Beste daraus zu machen. Es wird nie perfekt sein, aber ich versuche halt, ja, die Mannschaft nach vorne zu bringen und das Unternehmen nach vorne zu bringen und dabei auch dafür zu sorgen, dass es den Mitarbeitern gut geht. Und auch schon das ist ein Konflikt, den du nie perfekt lösen können wirst.
Ich habe mir irgendwann mal vorgenommen, wenn das irgendwann mal aufhören sollte, ne, sich scheiße anzufühlen, dann muss ich aufhören. Ernsthaft. Genau. Das ist für mich, das ist wirklich was. Also wenn es irgendwann mal nicht mehr, ist mit, weißt du, so dass du wirklich auch innerlich, weil letztendlich, seien wir ganz ehrlich, das, was du gerade eben geschildert hast, ist ja, warum ist denn das passiert, hätten wir vielleicht im Auswahlprozess noch andere Dinge machen können, um das von vornherein zu verhindern? Also die Frage, die da für mich da natürlich hintersteht, ist vielleicht, also habe ich vorher schon mein Job nicht ganz so gut gemacht, wie ich ihn hätte machen sollen, um es zu erkennen. Kannst du nicht immer, ich weiß, brauchen wir nicht drüber reden, aber ein Stück weit ja schon. Und wenn wir ehrlich sind und wenn wir uns reflektieren wollen, dann muss das ja dabei rauskommen. Und das sind halt so diese Sachen, also das steht für mich ganz oben, wenn das sich irgendwann mal, wenn das mal so ein, ja, dann ist das eben so wird. Das ist der Zeitpunkt, an dem ich auf jeden Fall aufhören muss, weil dann geht's nicht mehr. Ja. Dann bin ich nicht mehr Mensch.
Aber ich meine, die Aileen hat ja auch gesagt, wenn du in so einem Systemvertrieb drin bist, wo das komplett durchorganisiert ist, da wird es natürlich viel, viel schwieriger, auch diese emotionale Ebene auszuleben. Aber wie gesagt, die Welt ist groß, wir sind ja alles freie Menschen, da muss man halt vielleicht auch nochmal andere Entscheidungen für sich selber treffen. Ne? Das gehört halt auch mit dazu.
Das ist ein gutes Wort auch zum Schluss, dass man halt auch Entscheidungen für sich selber treffen muss, ob man Manager ist, ob man es nicht ist, ob man es werden möchte, ob man es nicht werden möchte, ob man es vielleicht nicht mehr sein möchte oder weiter sein möchte. Da gehört auch viel Eigenverantwortung auch dazu, diese Entscheidung auch zu treffen. Christopher, wir sind schon fast bei einer Stunde. Wir werden wahrscheinlich hier noch 3 Stunden sitzen können und reden. Bevor wir die Folge aber schließen, ich würde gerne mal wissen, Christopher, was war so einer deiner größten Sales-Fails, die du so in den letzten Jahren hattest? Irgendwas Lustiges, irgendwas, was du mitgenommen hast, vielleicht auch was Trauriges, aber was ist so richtig schief gelaufen?
Ich bin mal in die falsche Firma gegangen.
Was hast du da gemacht?
Ich hatte einen Termin, mir wurde ein Termin gelegt, Neukundentermin, und ich habe die falsche Firma. Ich war in der falschen Firma.
Hast du trotzdem die geklost?
Und wollte dann mit dem Personalleiter sprechen, mit dem Herrn Meier. Ja, den gibt's hier nicht. Wie, den gibt's hier nicht? Klar, gucken Sie mal hier, ich will deinen. Das ist 3 Häuser weiter. Aber es hat eine ganze Weile gedauert, bis wir das aufgeklärt hatten. Und dann habe ich echt überlegt, okay, gehe ich jetzt zu dem Meier nebenan? Weil ich ja dann auch schon eine halbe Stunde zu spät war. Ne? Und dann habe ich gesagt, okay, du machst es jetzt. Du gehst jetzt da hin und sagst, sorry, ich war in der falschen Firma. Ich war bei ihren Nachbarn. Und dann gucke ich mal, wie er reagiert. Und tatsächlich ist da noch was draus geworden.
Ehrlich sein und ne, nicht lügen, das ist sympathisch und das kann auch sehr, sehr gut ankommen. Ja. Christopher, es war mir eine Freude und ich glaube, wir haben unfassbar viel mitgenommen. Wir hätten sonst, glaube ich, nicht einen Grund, noch so viele Folgen drunter zu verlinken, weil wir so viele Themen angesprochen haben. Ich würde mich mehr als freuen, wenn das noch, vielleicht nochmal eine andere Folge wird. Aber für heute soll es das gewesen sein. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst, Christopher.
Sehr gerne, vielen Dank. Und ihr kommt ja demnächst nochmal in den Vertriebsfunk und dann werden wir das Gespräch auf einer anderen Ebene, einem anderen Thema fortsetzen. Da freue ich mich schon drauf.
Ja, sehr gerne. Sehen wir uns wieder. An alle, die zugehört haben, ich bin mir sicher, dass ihr immer noch dran seid, weil das so spannend gewesen ist. Folgt dem Christopher auf jeden Fall auf LinkedIn, schaut euch Sachen von ihm an, hört in den Podcast rein, auch gerne, wenn wir nicht dabei sind. Wir wollen jetzt hier nicht biased sein, aber natürlich, wenn wir dabei sind, sowieso. Und vernetzt euch mit ihm, wenn ihr Fragen habt, stellt sie gerne auch an ihn, wenn ihr Interesse an guter Führung habt. Ansonsten, ihr folgt uns sicherlich schon überall, aber ihr findet uns auf Spotify, auf Apple Music, auf Amazon, auf LinkedIn, auf YouTube, auf TikTok, auf Instagram, auf Facebook. Und wenn irgendwas noch anderes mal dazukommen sollte, dann werden wir das auch mit aufzählen. Dementsprechend wünsche ich euch eine schöne Woche. Danke fürs Zuhören und bis bald.
Dankeschön.